Ja, es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein. Ich richte immer gern Grüße aus von unserer Gemeinde an euch. Also seid gegrüßt von der FEG Neufahrn, von den Geschwistern dort. Ich habe in diesen Tagen in Petrus gelesen, Petrusbrief, 1. Petrus 4. Und es ist interessant, man findet ja so viele Texte, die uns hinweisen auf die Wiederkunft des Herrn. Und da heißt es in 1. Petrus 4, Vers 2, jeder Christ soll Gott mit seiner Gabe dienen. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Wir erwarten da unseren Herrn wieder. Und dann heißt es da weiter, deshalb, seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Und jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. So der Petrus. Und ja, als Überschrift für die Predigt habe ich so das Motto, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam überwinden wir. Gemeinsam sind wir stark. Und wir sehen das ja, also jetzt haben wir wieder so die Blockbuster, die man so auch im Fernsehen sieht oder auch im Kino. Eine Truppe Söldner, das typische Klischee, muskelbepackte Männer und neuerdings auch Frauen. Wenn wir uns die Überschrift vor Augen halten, was denken wir dabei? An eine Werbung vom Fitnessstudio, das dir durch Krafttraining ein sportliches Aussehen verspricht und Kraft. An eine Werbung von der Versicherung, die eine Absicherung anbietet gegen kleines Geld. Also gemeinsam sind wir stark. Oder wem von euch ist bei diesem Slogan zuerst die Gemeinde eingefallen? Die Gemeinde Erding, die Geschwister. Gemeinsam sind wir stark. Und warum nicht? Ja, vielleicht sind wir nicht so mit Muskeln ausgestattet. Ja, kann sein. Weil vielleicht manches langsam und zögerlich geht. Kann auch sein. Weil wir als Gemeinde unser Amt, als geistliches Amt verstehen und die Muskelhypothek ist dann ein bisschen zweitrangig. Was bedeutet dieser Satz, gemeinsam sind wir stark? Das Logo gibt's, ist nicht von mir. Es soll vermitteln, dass einer alleine nicht ausreichend Kraft hat. Gemeinsam soll darauf aufmerksam machen, dass es ein Zurückstecken der eigenen Ziele braucht. Etwas zu erreichen, was unsere gemeinsame Start- und Zielrichtung sein soll. Sind wir, also gemeinsam sind wir, soll darauf aufmerksam machen, um wen es geht. Wer ist hier beteiligt? Frag euch, seid ihr dabei? Wer zählt sonst noch zu den Wir? Schaut euch einfach mal, dreht euch einfach mal rum und schaut euch an, das sind wir. Also Gemeinde, das sind wir. Und stark, das ist die Beschreibung der Kraft, der Möglichkeiten, der Machtausübung, der Potenz. Man muss sich immer fragen, wozu bin ich denn alleine schon fähig und in der Lage? Und es ist eine Überzeugung, dass wenn wir in der vorgegebenen Situation, wenn wir alle zusammenhelfen, dann unsere Möglichkeiten zusammenpacken, etwas zu schaffen, zusammengenommen unser Vermögen bei weitem übersteigt, was wir als Einzelner können und so richtig kräftig sind. Oder könnte auch sagen, überwinden. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die uns dazu anleiten kann, die uns ein bisschen deutlich macht, was es heißt, dieses Gemeinsam. Und jetzt kannst du mir die nächste Seite geben. Da müsste jetzt, ja, da sehen wir jetzt Rephidim. Ich habe dann hier so ein Bild gezeigt, um die Gegend einfach zu zeigen. Und die nächste Seite. Gehst du auf die nächste Seite? Ja, da sieht man die Oase auf der linken Seite, aber drumherum ist alles ziemlich trocken. Und noch die nächste Seite, da findet man eine Karte. Und auf der linken Seite seht ihr Ägypten und die roten Pfeile, die zeigen, wo die Israeliten unterwegs waren. Und Israel ist nach dem Auszug aus Ägypten schon mehrere Wochen in der Wüste unterwegs gewesen und vieles ist geschehen. Das Volk hat mehrere Durststrecken hinter sich gehabt. Und Gott hat immer bringendes, lebensspendendes Wasser geschenkt. Täglich hat das Volk Manna als Nahrung bekommen und ab und zu gibt es auch Fleisch durch Wachtelschwärme wahrscheinlich. Aber alles in allem ist es ein beschwerlicher Weg. Und mehr als einmal waren die Israeliten drauf und dran, lieber wieder in die Sklaverei nach Ägypten zurückzugehen, als diesen ungewissen Weg in ein neues Land zu suchen. Und Rephidim ist da unten in der Spitze vom Sinai. Und bei all den Strapazen, von denen wir schon gehört haben, stellt sich Israel jetzt auch noch ein Feind in den Weg und sucht den Kampf mit Israel. Es handelt sich um die Amalekiter, die auch fortan als Erzfeind Israels gelten. Über die Amalekiter lässt sich historisch wenig sagen. Sie werden kaum irgendwo aufgeführt. Im Alten Testament kann man Eindruck bekommen, als wären sie so ein räuberisches Nomadenvolk, die in den Gegenden zwischen Ägypten und dem gelobten Land, also gerade auf dem Sinai, in dem Dreieck lebt. Die Amalekiter werden als Teil der Edomiter angesehen. Esau, also der Bruder von Jakob, wird in den Geschlechterlisten als Stammvater der Edomiter genannt. Esau. Und Amalek ist ein Enkel. Enkel Esaus und gehört zu den Häuptlingen Edoms. Der Krieg der Israeliten gegen die Amalekiter durchzieht wie so eine blutige Spur die Geschichte Israels bis hinein in die Königszeit. Und Gott hat gesagt, Israel soll die Amalekiter ausrotten. Es ist ein göttliches Gebot gewesen. Und es zeigt auch, wie tief auch der Hass, wenn man sieht, welche Auseinandersetzungen da waren, wie tief der Hass zwischen beiden Völkern da ist. In Psalm 83 wird Amalek in einer Reihe von anderen Völkern als Repräsentant der Völkermächte, ja der Chaosmächte schlechthin benannt. Und das sind die Völker, die Israel bedrohen und auslöschen wollen. Und jetzt lesen wir miteinander den Text. Der kommt dann jetzt genau. 2. Mose 17, Kampf gegen Amalek. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Ließ er aber seine Hand sinken, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf der anderen Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwerts. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreibe dies zur Erinnerung in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, damit, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahwes, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Gehen wir nochmal so Satz für Satz durch die Beschreibung des Krieges, damit wir auch verstehen, was Mose in seinem Bericht sagen will. Und hier gehen wir jetzt einfach durch die ganzen Texte durch und dann kommt nochmal der Anfang. Dann, da kam Amalek, kämpfte in Rephidim gegen Israel und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus, zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Ja, steht so simpel da. Danach kam Amalek. Amalek war offensichtlich schon mit einem Krieg, mit einem Heer von Kriegern angerückt. Die Raubritter von damals, die Amalekiter, wollten sich an dem Volk Israel bereichern. Sie wollten ihnen das Geld abnehmen, das Gold, das sie aus Ägypten mitgebracht hatten. Es waren ja Geschenke. Ebenfalls hatten sie es auf ihr Vieh abgesehen. Rinder, Esel, Ziegen, Schafe. Und letztlich wollten sie die Menschen unterwerfen. Sie hatten vor, die Männer zu töten, die Frauen zu vergewaltigen. Das war ihr typischer Ansatz. Und die Kinder als Sklaven zu verkaufen. Die Amalekiter hatten es abgesehen auf den Besitz des Volkes Gottes, auf seine Ehre, auf ihre Freiheit und auf ihr Leben. Die Bibelwissenschaftler sagen, wahrscheinlich haben hier auf beiden Seiten etwa 5.000 bis 7.000 Männer, bewaffnete Männer, sich gegenübergestanden. Nun, die Amalekiter, die waren recht ausgeruht aufmarschiert, während Israel durch die Wanderung, durch die Wüste, sicher ermüdet war. Und so hatten sich die Amalekiter einen Vorteil für den ungleichen Kampf ausgerechnet. Aber Mose hatte keinerlei Möglichkeiten, irgendwie auszuweichen. Keine großen Entscheidungsmöglichkeiten. Die Feinde sind da und sie wollen Krieg. Und so beruft er Josua und teilt ihm den Schlachtplan mit. Josua hatte den Auftrag, direkt mitten im Getümmel auf das Schlachtfeld zu gehen und gegen die Amalekiter zu kämpfen. Und wir lesen hier, dass Mose zu Josua sagt: Wähle Männer aus, zieh aus und kämpfe. Kämpfe gegen Amalek. Und Mose traute Josua anscheinend schon einige Kriegskenntnis zu, auch Menschenkenntnis. Denn mal ehrlich, wer von uns, wenn er jetzt in so einer Situation wäre, so wie wir hier sitzen, würde erkennen, ob das jetzt Männer sind, die standhaft bleiben und das Kriegsschwert führen können, also sich ernsthaft wehren können, oder wer dann in so einem Gefecht, wenn es hart auf hart kommt, zurückweicht. Wir hören hier nichts von Josua. Keine Beschwerde, keine Rückfrage, sucht er jemand anderen, kein Lamentieren. Und auch seine Reaktion ist vorbildlich. Da steht da: Da tat Josua, wie ihm Mose gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Im Gegenteil, Josua sucht Männer aus, bereitet diese vor und am nächsten Morgen beginnt dieses Gefecht gegen die Amalekiter. Leute, das war kein Kaffeeplausch. Das war kein Kaffeeplausch. Da ging es zur Sache. Töten oder getötet werden. Jeder auf dem Schlachtfeld hat sich bemüht, mit dem, was er in der Hand hatte, seinen Gegner zu schaden. Da wurde mit möglichst scharfen Waffen gekämpft und zugeschlagen. Mose, Aaron und Hur steigen auf den Gipfel des Hügels. So lesen wir hier. Vielleicht war es so, kannst du mir die nächste Seite geben? Ja, das ist ein bisschen dunkel. Vielleicht war es so, wie im Hintergrund, vorne sieht man so ein historisches Bild, vorne sieht man dieses Getümmel und hinten oben auf dem Hügel sieht man Mose und Aaron und Hur stehen. Vielleicht war es so, wie auf diesem wie das dieser Maler aus dem Mittelalter dargestellt hat. Mose müsste schon reichlich über 100 Jahre gewesen sein und er kämpft mit. Mose kämpft mit. Er betet zu Gott. Und dann heißt es hier, ich habe es vorhin versucht anzudeuten, und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Geschwister, der Ausgang auf dem Schlachtfeld hängt vom Gebet ab, das im Hintergrund geschieht. Wir lesen nichts davon, dass sie müde wurden, Josua und seine Kampfgenossen, sondern dass sie die Oberhand in der Schlacht verloren, weil Mose anfing, schwach zu werden. Der Sieg und die Niederlage lagen bei Mose im Gebet und nicht direkt auf dem Schlachtfeld bei Josua. Es erscheint doch logisch, dass Josua bestimmt, als er die Leute rausgesucht hat, geguckt hat, dass er hier Elitesoldaten hat, Männer, die möglichst gut bereit sind, um auf jeden Fall zu gewinnen. Und es ist doch auch keine Frage, dass Josua alle Hände voll zu tun hatte, um sich gegen die angreifenden Amalekiter zu wehren. Josua musste Körperkraft, Geschick, Kriegswaffen einsetzen, um zu gewinnen. Aber die Kraft der Männer und die Geschicklichkeit und die Kriegskunst der Männer Israels waren nicht ausschlaggebend. Es waren die erhobenen Hände Mose. Mose betet und fleht zu Gott. Und dabei erhob er auch das sichtbare Zeichen, das er von Gott erhielt, den Stab Gottes, um Gottes Autorität, sein Wirken sichtbar zu bezeugen. Natürlich hier auf dem Hügel, für ihn und für seine Gehilfen. Mose stand auf dem nahegelegenen Berg und betete und hob den Stab Gottes in die Höhe, als Zeichen für die Herrschaft Gottes. Und tatsächlich geschieht ja auch, worum Mose betet. Den Streitern Israel wird Übermacht gegeben. Aber sobald Mose nachlässt im Beten, zieht Gott auch seine schützende Hand zurück von den Streitern Israels ab. Sie müssen zurückweichen und Männer verlieren ihr Leben in der Schlacht. Nun, was machen Aaron und Hur? Aaron, der Priester, und Hur stehen Mose bei diesem geistlichen Kampf bei. Also Mose ist nicht allein, sie sind da zu dritt. Und da heißt es, da jedoch Mose Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich da drauf. Und du machst es gut. Und dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf der anderen Seite. Und so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Ja, sie nehmen so einen Felsbrocken, ein Stück Stein, größeres Teil vielleicht, ein Fels, auf dem der Mose in dieser Schlacht sitzen konnte. Mose hat eine Stütze bekommen, nicht um sich auszuruhen. Mose sollte noch viel besser und effektiver im Gebet zum Vater im Himmel verbleiben. Keine Müdigkeit sollte ihn daran hindern. Und wir können auch sagen, ob jetzt der Mose im Stehen oder im Sitzen betet, die Gebetshaltung von Mose hat keinerlei Auswirkung auf die Erhörung und die Vollmacht seines Gebetes. Ja, warum hat Gott dann einen Unterschied gemacht, als Mose die Hände sinken ließ? Ich habe geguckt, gibt es kaum einen Ausleger, der da viel dazu sagt, aber ich würde sagen, Mose hat im Gebet und im Flehen nachgelassen. Beten kostet Kraft. Beten macht müde. Habt ihr schon einmal versucht, lange Zeit die Hände hochzuheben, so richtig sehr, sehr lange Zeit? Ich meine, hier war das ein ganzer Tag, wo Mose beten sollte. Ihr könnt es ja heute Nachmittag mal versuchen. Eine Stunde vielleicht und dabei die Hände hochhalten. Ich nehme keine Garantie für einen Muskelkater, wir nehmen nichts für einen Muskelkater oder so. Aber es gibt hier zwei Schlachten. Es gibt zwei Schlachten. Es gibt eine im Gebet und eine auf dem Schlachtfeld. Und genau, ich möchte es übertragen auf heute, genau wie damals, führen auch wir immer zwei Schlachten parallel. Die eine auf unserem täglichen Schlachtfeld und die andere im Gebet. Der Kampf auf dem Schlachtfeld ist aber nicht so ermüdend wie der im Gebet. Auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind, ist die Schlacht im Gebet die ausschlaggebende für den Sieg auf dem Schlachtfeld. Was wäre passiert, wenn Mose aufgegeben hätte? Was wäre passiert, wenn Aaron und Hur ihm nicht geholfen hätten? Sie hätten, egal wie stark Josuas Männer gewesen wären, sie hätten verloren. Es werden immer zwei Kämpfe parallel geführt. Bist du bei der Schlacht dabei? Befindest du dich direkt auf dem Schlachtfeld oder so wie Mose auf dem Hügel im Gebet? Bist du vielleicht jemand, der sich von beidem distanziert und andere machen lässt? Überlegt euch mal, wenn der Mose nicht da gewesen wäre, dann wäre die Schlacht verloren gegangen. Vielleicht ist gerade wegen dir auch eine Schlacht verloren gegangen. Schickst du andere Menschen, also ein guter Zuspruch am Sonntagmorgen für die Woche in die Schlacht und lässt sie dann machen und unterstützt sie dann auch im Gebet in der Woche? Ich möchte euch fragen, wie oft persönlich, wie oft besuchst du dein stilles Kämmerlein? Ist dein stilles Kämmerlein ein Reiseort geworden, dass diesen Ort, dass man den nur zu günstigen Zeiten besucht, in der günstigen Saison und andere Frage, unterstützt du andere Menschen, die für jemand im Gebet stehen? Stehst du selbst für andere Menschen, die sich auf dem Schlachtfeld befinden, im Gebet ein? Dass Mose dort oben auf dem Berg betete, war extrem wichtig für die Israeliten, die unten kämpften. Dass Aaron und Hur ihn unterstützten, war ebenfalls ausschlaggebend für den Sieg des Kampfes unten. Es ist so wichtig für andere, wenn du für sie im Gebet einstehst. Dein Gebet, dein persönliches Gebet kann ausschlaggebend für den Sieg, für die Überwindung deiner Geschwister sein. Kein Gebet für die Niederlage der Person. Wie entscheidest du dich? Jetzt haben wir nochmal ein Bild, oder? Guck mal. Oh, das. Ein Bild für gemeinsam sind wir stark. Ja? Also der eine trägt und der andere darf sich dranhängen. Da müsste ein Bild kommen, wo Aaron und Hur drauf schauen und drauf sind. Ja, man kann es jetzt schlecht erkennen, es ist ein bisschen dunkel. In dem Bild, wenn man Aaron und Hur anschaut, dann sieht man, wie beide mit Schrecken auch in Richtung der Kämpfer schauen. Und der Maler hat es gut dargestellt. Das ist keine einfache Situation. Ihr wisst es, wenn man für jemanden betet und man weiß, wo stehen die Leute drin, das ist keine einfache Situation, die einfach nur so vorbeigeht. Und hier war es genauso. Hier war es ganz praktisch, sichtbar. Oh, der Bruder von Josua oder, weiß nicht, der Bruder von XY hat einen Treffer abgekriegt. Es ist doch klar, das war kein Zuckerschlecken. Bei dem Kampf wurden Männer verletzt, verstümmelt, getötet. Und aus der Beschreibung entnehmen wir, dass der Kampf den ganzen Tag tobte. Hier auf dem Berg wird die Schlacht gewonnen. Nicht ohne Josua und die streitbaren Männer. Aber auf dem Berg wird der Stab Gottes von Mose hochgehalten, das Zeichen der Autorität Gottes. Gott ist mit Mose und auf sein Bitten und Flehen gibt Gott den Israeliten Kraft für den Kampf, Mut und Geschick für den Angriff und Ausdauer zum Siegen. Mir ist beim Lesen dieser Verse auch Prediger 4, Vers 12 in den Sinn gekommen. Kennt ihr wahrscheinlich, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht schnell, nicht leicht entzwei. Mose als Leiter und Hirte für das Volk ist vor Gott für seine Männer eingestanden. Mose hat Aaron und Hur zur Gebetsunterstützung mitgenommen. Er war sich seiner Schwäche bewusst. Der Mose war da kein Hero. Er hat zwei Leute mitgenommen und hat die gebraucht. Ganz praktisch standen die beiden rechts und links, wahrscheinlich so, wie wir es in dem Bild dann auch sehen, um Mose Hände zu halten. Für mich ein Bild dafür, dass sie eins wurden im Beten, dass der mächtige Gott Sieg und Gelingen schenkt. Ich denke, das nächste Bild. Die Begebenheit aus dem Alten Testament zeigt uns die Kraft gemeinsamen Betens. Sie macht aber auch deutlich, wie wichtig der gegenseitige Gebetsbeistand ist. Kann mein Gebet auch ausschlaggebend für den Kampf sein, den jemand anderes führt? Gibt es jemand, der für mich betet? Wer betet in schwierigen Zeiten für mich? Lasst uns füreinander da sein und zusammenhalten. Und wir lesen im 13. Vers, dass Josua derjenige war, der Amalek besiegte. Diesen Erfolg sollte Mose niederschreiben. Und festhalten, da müsste jetzt eigentlich vielleicht siehst du einen 13. Vers, ja genau. Josua bekommt die Ehre für den Sieg auf dem Schlachtfeld, nicht derjenige, der den Sieg im Gebet errungen hat. Mose spielte bei Gott die Hauptrolle für den Sieg. Die Ehre bekam Josua und seine Männer bei den Menschen. Und hier müssen wir uns auch fragen, was ist dir wichtiger? Dass du eine entscheidende Rolle in den Augen Gottes oder in den Augen von Menschen einnimmst. Der größere Teil der Personen stand am Ende auf dem Schlachtfeld und kämpfte um den Sieg. Und sie gewannen und wurden von allen bejubelt, klar. Drei Personen standen oben auf dem Berg und beteten und sie wurden nicht bejubelt. In den Augen Gottes war das Gebet aber ausschlaggebend für den Sieg über Amalek. Ja, jetzt kann man sich fragen, welche zwei Personen, wenn man sich sagt, na gut, wer unterstützt mich? Wer unterstützt mich im Gebet? Wir sehen bei Mose, dass das Gebet ermattend und ermüdend ist. Aber er rief zwei Personen, ihm zu helfen. Und wie ist es bei uns? Wer hilft uns bei unseren Gebeten? Oft, weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal so, fühlt man sich kraftlos, alleingelassen und man wünscht sich zwei Personen herbei, die einem die Arme stützen, damit man weiter für den Sieg einstehen kann. Ja? Mose hatte Aaron und Hur und wen hast du oder wen habe ich? Es ist so wichtig, für andere zu beten und dann halt beizustehen. Und vielleicht denkst du, dass niemand da ist, der für dich betet. Vielleicht fühlst du dich in deiner Sache alleingelassen und deine Arme beginnen zu sinken. Aber auch du hast zwei Personen, die jederzeit im Gebet für dich einstehen und deine Arme stützen. Die Arme der ersten Person sinken nicht. Derjenige hat für dich alles am Kreuz getan. Seine Hände wurden mit Nägeln durchbohrt. Und dieser Mann, Jesus, er betet für dich. Und ich zitiere von Paulus, der an die Römer schreibt, Römer Kapitel 8, Vers 34. Da sagt der Paulus, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch dort für uns eintritt. Also wir haben da jemand, der für uns eintritt. Jesu Arme sinken nicht. Er ist direkt beim Vater und tritt für dich beim Vater ein. Und es gibt noch eine zweite Person, die für dich mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott eintritt. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wie bei Mose werden deine Arme gestützt von dem Sohn Gottes und vom Heiligen Geist. Lass dir sagen, du bist nicht allein im Gebet. Wir finden das Prinzip des Gebets für andere auch im Neuen Testament. Direkt am Anfang des Neuen Testaments werden Petrus und Johannes wegen eines Heilungswunders vor den Hohen Rat gestellt. Und das Urteil war, jetzt sollt ihr nicht mehr im Namen Jesu lehren. Dürft ihr nicht. Und wie war die Reaktion der Gemeinde darauf? Was lesen wir? Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie begannen alle miteinander einmütig zu beten. Und die Folge des Gebets sehen wir an den Versen 31 und 32. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ich habe auch schon gedacht, wenn ich jetzt bete, vielleicht rumort es dann hier. Aber Geschwister, darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass wir ein Herz und eine Seele werden. Und es kommt darauf an, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und Freude zu bekommen zum gemeinsamen Gebet. Trotz des Verbots, kann man weiterlesen, fingen nun alle an, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Botschaft weiterzutragen. Im Gebet, Geschwister, liegt Kraft. Und die Frage, die ich dir heute stellen will, ist, stehst du für andere Personen im Gebet ein? Du als Leiter, als Co-Leiter, vielleicht für die Kinderstunde, Hauskreis, Seniorenkreis, für die ganzen Crossover, die Gruppen. Du hast Leute, die sich auf dem Schlachtfeld befinden. Die Leute, die Personen, die Geschwister sind angewiesen auf deine Gebete als Leiter. Gottes Wort enthält eine Fülle von Aufforderungen dazu. Betet ohne Unterlass, haltet an am Gebet, seid beharrlich im Gebet, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Bei Josua und seinen Männern war es erfolgreich. Sie schlugen die Amalekiter in die Flucht. Man könnte meinen, damit ist die Geschichte zu Ende. Gott sagte zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis auf. Also Gottes Volk sollte sich das in Erinnerung behalten, sollten sich daran erinnern, an das Denken. Sie sollten es nicht vergessen. Dieser Sieg wurde nicht nur durch den kämpfenden Josua gewonnen, sondern auch durch den betenden Mose auf dem Berg. Dieser Sieg ist nicht Menschenwerk tun, sondern Gottes Werk. Aus dem daran Denken floss dann das Danken. Und der Mose baute einen Altar für das Dankopfer und nannte diesen Altar: Der Herr ist mein Feldzeichen. Also noch ein Erinnerungszeichen, ein Sammlungspunkt, dass der Sieg auf Gottes Konto ging. Lasst uns auch nicht vergessen, bei aller Arbeit im Lebenskampf, im Alltag und im Glaubenskampf und im Gebet, wie Gott uns immer wieder geholfen hat. Und lasst uns ihm von Herzen dafür danken. Dafür hat der Mose diesen Altar aufgerichtet. Als Erinnerung. Nicht nur mit Dankgebeten, sondern auch indem wir unser ganzes Leben zu einem Dankopfer für ihn machen. Beten, liebe Geschwister, ist der Schlüssel für geistlichen Sieg und für Überwinden in deinem Leben und im Leben der Geschwister. Der Nehemia, und damit will ich schließen, das ist der letzte Vers, der Nehemia hat gebetet: Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn er war der Mundschenk des Königs. Und am Schluss, gemeinsam sind wir stark, aber nicht durch unsere Kraft, sondern durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.